Liebe Gemeinde, wer bin ich? Wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Dies sind sozusagen Dauerfragen, die Menschen zu allen Zeiten bewegt haben. Das ist übrigens ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal von uns Menschen, denn diese Frage stellt sich sonst kein irdisches Lebewesen. Sie leben einfach automatisch. Aber wir Menschen haben die Möglichkeit, danach zu fragen, was ist der Sinn meines Lebens, wofür bin ich da? Wer sich mit der Bibel ein wenig beschäftigt und darin Antworten sucht, der wird dort fündig werden, weil die Bibel eigentlich die Antwort gibt, die Menschen seit hierher gestellt haben. Und weil diese Botschaft weitergegeben werden muss, haben wir heute Morgen den Missionsbericht gehört. Die Botschaft von dem Gott, der Leben rettet, der Leben eine neue Hoffnung gibt und der Leben sinnvoll macht. Auf die Frage, wer bin ich, wozu lebe ich? Ich ergänze, wozu sind wir eigentlich da? Habe ich in einem Abschnitt des ersten Petrusbriefes einige Hinweise gefunden. Und zwar steht hier in 1. Petrusbrief, Kapitel 2, den Versen 9 und 10. Da redet, schreibt Petrus die Menschen an, denen er schreibt, ihr seid ein von Gott auserwähltes Geschlecht. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk, das ihm allein gehört, damit ihr die Wohltaten dessen verkündigt, der euch von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Früher wart ihr nicht ein Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ich möchte daraus zwei Begriffe, zwei Bilder herausnehmen und sie beleuchten und versuchen, sie für uns begreifbar und unser Leben fruchtbar zu machen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht und zweitens, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das sind zwei Ausdrücke, die doch ein wenig Erklärung bedürfen, weil sie nicht sofort einleuchten mögen. Beginnen wir mit dem ersten. Ihr seid Gottes erwähltes Geschlecht. Viele Reiche, Weltreiche hat diese Welt kommen und gehen sehen. Die Babylonier, die Griechen, die Karolinger, um nur einige zu nennen. Fast alle dieser Geschlechter, dieser Volksstämme haben geglaubt, den Vorzug vor den anderen zu haben. Besser zu sein als die anderen. Von bleibender Bedeutung, vor allem, dass sie herrschen sollten, dass sie unbesiegbar wären. Dennoch wissen wir, dass alle diese Reiche irgendwann einmal untergegangen sind. Vor diesem Hintergrund ist das, was Petrus hier sagt, für mich jedenfalls ganz erstaunlich, wenn er jetzt die Christen anredet, die er im Auge hat, und sagt, ihr seid ein von Gott auserwähltes Geschlecht. Und genau das, ihr seid ein besonderes Volk, besonders vor allen anderen. Dieses möchte ich heute Morgen gerne euch weitergeben und sagen, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ich kann mir aber denken, dass manche von euch sich fragen würden, ja, warum denn eigentlich? Als mir das bewusst wurde oder neu klar wurde, habe ich mich auch verwundert meine Augen gerieben. Denn da steht, ihr seid auserlesen, also vorzüglich vor anderen. Die Gemeinde eine Auslese aus allen anderen Menschen? Es wird immer erstaunlicher, je mehr ich darüber nachdenke. Nun, bestimmte Kaffeesorten nennt man Auslese, weil sie aus besonderen, edlen Bohnen gewonnen sind, weil sie vorzüglich geröstet sind, weil die Mischung vorzüglich ist. Wohlschmeckend, wenn er getrunken wird. Auslese. Die Gemeinde, unsere Gemeinde, eine handverlesene Gesellschaft, von Gott selbst handerlesen, von ihm persönlich. Ich kann mir denken, dass diese Nachricht auf euch auch so unglaublich wirkt wie auf mich, denn da können einem doch Zweifel kommen, oder? Schauen wir uns doch mal an. Hat Gott sich vielleicht versehen? Das sind wir so doch gar nicht. Mit uns ist doch so, wie wir uns kennen, kein Staat zu machen, oder? Und Paulus scheint unsere Selbstwahrnehmung zu bestätigen, wenn er den Korintherchristen einmal geschrieben hat, seht doch auf eure Berufung. Also wer jetzt zu euch gehört, wen Gott gerufen hat, aus der Umgebung zur Gemeinde. Nicht viele Weise, also kluge, cleverless, nach menschlichem Denken. Nicht viele mächtige, angesehene, die was zu sagen hatten. Nicht viele angesehene sind berufen. Und doch handverlesene Gemeinschaft von Gott. Wen hat Jesus denn zu seinen Jüngern erwählt? Schauen wir sie uns an. Da war der Zweifler und Zauderer, da war der Unbeständige, der Impulsive, da war der, der sogar mit den Römern zusammengekämpft hat, der gewalttätig vielleicht geworden ist. Leute, die sich nicht grün waren, weil der eine einen mehr Einfluss haben wollte als der andere. Was für eine auserlesene Gesellschaft war denn das? Oder welche Menschen haben sich von Jesus angezogen gefühlt? Welche hat er angenommen? Welchen hat er das Ansehen Gottes denn gegeben? Sündern, wie Betrügern, Zöllnern, Prostituierten und vielen anderen, die vielen von den Bessergestellten als Abschaum galten. Dies und ähnliche hat Jesus von Anfang an erwählt. Zu einem auserwählten Volk. Denn er schreibt am Ende, früher wart ihr nicht ein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt aber hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Es sind nicht unsere herausragenden Eigenschaften, die damit gemeint sind. Nicht, weil wir hier besonders edle Exemplare unserer Spezies wären. Gott hat uns nicht wegen unserer Vorzüge handverlesen zu seiner neuen Gesellschaft gemacht. Nicht unsere überragenden Fähigkeiten, unsere Verdienste sind es. Es ist nichts anderes als sein grundloses Erbarmen, mit dem er uns Elende angenommen hat. Warum? Weil er nicht uns einen Namen machen will, sondern weil er sich einen Namen machen möchte durch uns. Jetzt heißt er schließlich, damit ihr die Wohltaten dessen verkündigt, der euch von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wofür soll Gott denn gerühmt werden? Wofür soll Gott berühmt sein unter den Menschen? Er soll darin berühmt sein, wie er Menschen seine Liebe erweist, die sie nicht verdient haben und verdienen konnten. Er soll dafür gerühmt werden, wie er sich der Elenden, die im Dreck waren, angenommen hat, sie nicht links liegen gelassen hat, sondern sich ihnen in Jesus zugewandt hat. Dafür will er gerühmt werden. Dass er an Menschen Wunder der Barmherzigkeit tut. Und ich weiß, einige von uns, wahrscheinlich die meisten, würden sagen, ohne Jesus sehe mein Leben völlig anders aus. Er soll dafür gerühmt werden, wie er die, die er annimmt, dann verändert. Wie er sie frei macht, wie er sie umkrempelt. Wie sie zu einem Zeugnis seiner Liebe und seiner Macht werden lässt. Das macht die handverlesene Schar der Gemeinde aus. Er will wegen seiner Vorzüglichkeiten bekannt werden unter den Menschen, damit wirklich jeder für sich Hoffnung fassen kann. Diese Einsicht sollte uns vor einem schützen. Die alten Reiche sind untergegangen, auch Israel, weil sie sich darauf etwas eingebildet haben, dass sie etwas Besseres wären als andere. Sie haben einen Dünkel entwickelt und haben überheblich über die anderen herab, auf die anderen herabgeblickt, sich selbst für etwas Besseres gehalten. Der Erwählungsstolz Israels ist es, der die Heiden und die Elend verachten ließ, weshalb Gott sie eine Zeit jetzt beiseite gestellt hat. Sie haben dadurch Gott die Ehre geraubt, der doch allein die Ehre durch uns haben möchte. Hüten wir uns also auch bei einer solchen Zusprechung, ihr seid Gottes auserlesenes Volk, Geschlecht, hüten wir uns vor Standesdünkel, dass wir uns doch etwas einbilden, noch anderen gegenüber. Ich glaube, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, spüren ganz genau, ob wir uns für etwas Besseres halten. Wie wir uns als Besserwisser aufspielen, die darauf alle Fragen eine Antwort wissen, dieser Welt und des Lebens der Menschen, ohne dass sie vielleicht gefragt haben. Hüten wir uns davor, damit wir ihm nicht die Ehre rauben. Aber seien wir von Herzen dankbar darüber, dass er uns zu seinem auserlesenen Geschlecht gemacht hat, ein Teil zu sein des weltweiten Volkes Gottes, dieses Stammes, Volkes Jesu. Wie wertvoll und kostbar ist jeder von uns unserem Gott? Wie sehr ist er von Gott geliebt? Es ist Jesus allein, dem wir dies zu verdanken haben. Gottes Vorzüglichkeit will sich an denen zeigen, die er anspricht, die er seinen Kindern macht und die er verändert, mit denen er einen Weg geht. Ich glaube, dass ihr dort auch in den Philippinen mit euren Dienst und auch mit dem, was die Gemeinden dort tun, ihr die Vorzüglichkeit Gottes dort bekannt macht. Dass Gott einer ist, der den Armen nicht übersieht, den der im Staub ist, der verreckt, nicht da lassen will, wo er ist. Der die Kinder, die schwächsten Glieder der Gesellschaft und auch die größte Hoffnung, der auch sie liebt und ihnen seine Fürsorge schenken will. Ihr dürft die Vorzüglichkeit eines Gottes dort bezeugen, der sich gerade dieser Menschen annimmt. Zu einem Zeugnis für viele dort in der Umgebung. Das heißt es, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, nicht nur eure Vorzüge, sondern die Vorzüglichkeit Gottes in den Mittelpunkt zu stellen, dass das gesehen und bekannt wird. Das Zweite, für welche Aufgabe hat er uns konkret denn das nun bestimmt? Da lesen wir, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Auch das ist vielleicht nicht so ohne weiteres verständlich. Wo haben wir in unserem Alltag schon mit Priestern zu tun? Allenfalls in der katholischen Kirche, was dort unter Priester verstanden wird. Priester gab es zum Beispiel in Israel. Sie dienten Gott im Tempel in Jerusalem, so wie die Priester alle anderen Götter, wie sie meinten zu sein, in den Tempeln ihren Dienst versehen haben. In Israel brachten diese Priester in besonderer Weise Opfer dar. Zum Beispiel am großen Versöhnungstag. Denn immer wieder lud das Volk Israel Schuld auf sich. Und einmal im Jahr legte der oberste Priester, Hohepriester genannt, all ihre Schuld auf einen Bock, einen Ziegenbock, den er in die Wüste schickte. Und auf einem anderen Bock legte er stellvertretend mit seiner Hand die Schuld des Volkes und sühnte die Schuld des Volkes durch den Tod dieses Opfers. Sie sollten wieder mit Gott versöhnt werden, darum diese für uns heute etwas befremdende Praxis. Es gab aber auch andere Opfer wie Brandopfer, Ganzopfer, Dankopfer, die gebracht wurden. Israeliten wollten manchmal ihren Dank Gott zum Ausdruck bringen und brachten ein Opfertier, das dann die Priester dargebracht haben. Und sie haben gemeinsam davon gegessen und Gott gelobt und gepriesen. Mit Jesus kam ein Wendepunkt in diese ganze Opferpraxis. Denn Gott hat Jesus dazu bestimmt, dass er selbst der Priester, der Hohepriester werden sollte für alle Menschen. Nicht nur ein Volk, sondern alle Menschen mit Gott zu versöhnen. Aber wie? Der entscheidende Hinweis, etwa Psalm 40, darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib, einen Körper aber hast du mir geschaffen, Brandopfer und Schuldopfer gefallen dir nicht. Jesus hat eben keine Tieropfer dargebracht, sondern er als der Hohepriester Gottes sich selbst Gott dargebracht. Und damit alle Tieropfer völlig überflüssig gemacht, weil dieses eine Opfer unübertrefflich ist, weil es alle Schuld der Welt auf sich genommen hat. Darum war das die Wende, dass Jesus nicht etwas von sich, sondern sich selbst Gott zum Ganzopfer hingegeben hat am Kreuz, um unsere Schuld zu sühnen, damit die Schuld der Menschheit getilgt ist und wir versöhnt mit Gott sein können. Zugleich hat er sich als Ganzopfer Gott auch dargebracht in seinem Leben und seinem Sterben. Die Hingabe an Gott und an den Willen Gottes wurde vollendet, als er sich am Kreuz Gott zum Opfer gab. Gott hat dieses Ganzopfer angenommen, denn es war Gott angenehm. Es hat Gott gefallen. Gott hat Ja dazu gesagt, damit wir gerettet werden können. Wer nun das Opfer Jesu für sich in seinem Leben in Anspruch genommen hat, der bekommt dann Anteil an der Berufung Jesu. Nämlich er wird auch und wir werden auch zu Priestern. Wie er der Hohepriester, so werden die, die sein Opfer annehmen, von Petrus, von der Bibel, Priester genannt, eine Priesterschaft genannt. Die Gemeinde wird zu einer Priesterschaft, ihr Lieben, das ist unsere vielleicht höchste Berufung, Gott als Priester zu dienen. Nun, was tun Priester? Wir haben es gehört, Priester bringen Gott Opfer dar. Und auch in unserem Abschnitt, der 1. Petrus 2 steht vorher, und ihr auch, erbaut euch zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefallen durch Jesus Christus. Worum bestehen die geistlichen Opfer, die die neue Priesterschaft der Gemeinde Gott darbringen soll? Sie besteht nicht in äußeren Dingen, nicht in materiellen Dingen, sondern sie besteht in uns selbst. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr nun eure Leiber Gott hingibt als ein Opfer, dass er lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Dies sei euer logischer Gottesdienst. Einen Leib hast du mir bereitet, sagt Jesus. Und wir wiederum sind nun aufgerufen, ebenfalls unseren Leib samt Leben ihm zum Opfer auf den Altar zu legen, dass alles und jedes ihm gehört und zu seiner Ehre da sein soll. Ihm hingegeben zu sein mit dem Ganzopfer der Liebe, das ist wahrer Gottesdienst, der bis in den Alltag sich auswirkt, der jeden Tag geschehen soll und darf. Und um dazu zugerüstet zu werden, hingegebene Menschen Gottes zu sein, darum haben wir Gottesdienst, das gottesdienstliche Versammlung. Darum treffen wir uns, darum kommen wir zusammen, um dazu zugerüstet zu werden. Denn hier gibt sich die Gemeinde als Gottespriesterschaft ihm ganz neu zum Opfer dar. Darum sind nicht nur die am Gottesdienst beteiligt und sollen die beteiligt sind, die von vorne etwas tun, sondern jeder Einzelne. In der von Herzen kommende Hingabe an ihn. Und was gehört dazu? Hebräer 13, Vers 15 steht, so lasset uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und damit wir es immer besser lernen, Gott zu loben, ihm Lob darzubringen, wie ein Opfer, wie eine Opfergabe, darum tun wir das gemeinsam, auch am Sonntag. Weil wir es gemeinsam besser können, weil es uns gemeinsam helfen soll. Nun haben wir deshalb in unseren sonntäglichen Versammlungen immer Zeiten, in denen wir Gott loben, preisen und anbeten. Ist uns bewusst, dass das eine Kernaufgabe von Priestern ist? Machen wir uns doch einmal jetzt ganz klar. Eine Gemeinde, die gemeinsam vor Gott steht, ihn lobt und preist und dann betet mit Liedern und Gebeten, steht damit als Priester vor Gott. Ich glaube, so ist es Gottes Sicht für Lob und Anbetung, die wir gemeinsam ihm darbringen. Als Priester, deren Kernaufgabe es ist, Gott Opfer darzubringen, Gott zu loben, vor ihm so zu stehen. Ihn anzuschauen, ihn anzubeten, von ganzem Herzen. Dann bringen wir auch ihm uns selbst dar, zum Ganzopfer. Das ist wichtig, nicht nur etwas von uns, sondern wenn wir ihn loben, uns selbst damit zugleich sagen, hier bin ich Herr, sei du ganz und gar, der über mich verfügen darf in meinem Leben. Tun wir das im Geist und in der Wahrheit, dann sind wir damit etwas zu seiner Ehre, dann freut er sich daran. Dann nimmt er, obwohl es in unseren Augen vielleicht schwach und unvollkommen ist, nimmt er doch unser Lob in Gnaden und in Liebe an. Das ist das Wunder für mich, dass Gott unser Lob möchte, dass er dadurch geehrt werden möchte, dass er unser Herz damit gewinnen möchte, dass er darauf Wert legt. Und das wirkt nun weiter hinaus in den Alltag. Denn unser Priesterdienst endet nicht hinter der Kirchentür. Jeder von uns darf im Alltag Priester Gottes sein und zugleich damit auch die Priesterschaft der Gemeinde verkörpern. Denn wir können uns als Einzelne nicht von der Gemeinschaft trennen. Wenn also jemand wenn wir in unserem Alltag sind und Menschen uns sehen, wir leben, wie wir glauben, dann sagen sie, der gehört doch zu der Baptistengemeinde. Der gehört doch dahin. Das heißt, wir werden immer auch mit denen identifiziert, zu denen wir gehören. Wir sind also immer auch Teil dieser Priesterschaft als Gemeinde, wenn wir in unserem Alltag, unserem Glauben leben. Das ist die priesterliche Berufung der Gemeinde in ihrem Alltag. Priester heißt Brückenbauer zu sein, den Menschen zugewandt zu leben. Paulus schreibt an einer Stelle, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Ein Wohlgeruch Christi zu sein, ist Priestersprache, kommt aus der Opfersprache. Denn im Bild gesprochen riecht Gott das Opfer, das ihm dargebracht wird im Alten Testament. Ein Duft zieht an. Wenn man mal nach Bremen fährt, wenn man nach Bremen fahren, dann können wir schon auf der Autobahn, wenn wir näher kommen, auch durch das Gewese und durch den Geruch von Kaffee riechen. Dort gibt es viele Kaffeeröstereien. Infolgedessen ist das alles gefüllt von dem Duft und dann spürt man plötzlich, ja, ich möchte gerne eine Tasse Kaffee trinken. Oder wenn wir in diesen Tagen jetzt zu Hause sind, irgendwo im Garten, dann kommt auch ein Geruch in unsere Nase, es wird gegrillt, lecker. Also Gerüche haben es an sich, dass sie uns anziehen und verlocken machen, davon etwas zu nehmen. Und so darf es auch mit unserem Leben sein, dass wir dadurch priesterliche Menschen sind, dass Menschen, die uns begegnen, irgendwie merken, die haben was ich nicht habe, von denen geht was aus, das hätte ich gerne auch. Wo sie es vielleicht gar nicht verstehen, begreifen können, was es ist, aber das möchte ich gerne auch haben. Dass wir schmackhafte Menschen sind, die Jesus brauchen, die ihn noch nicht gefunden haben. Dass wir Brückenbauer sind, Priester schlagen Brücken zu den Menschen. Paulus verstand sich als ein solcher Priester, denn er wollte das Evangelium wie ein Priester ausrichten. Den Menschen das von Gott weitergeben, damit sie ihn annehmen, damit sie auch ein Opfer werden für Gott, damit auch sie sich als Opfer Gott hingeben. Als Priester sind wir Brückenbauer. Wir schlagen Brücken zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, damit sie ihn kennenlernen können. Vorhin sagtest du, wir dürfen ein ausgestreckter Arm sein. Das fand ich treffend. Priester sein im Alltag heißt, ein ausgestreckter Arm Gottes sein. Nachdem er uns ergriffen hat, sind wir ein ausgestreckter Arm der Liebe, der Barmherzigkeit Gottes, damit auch andere ihn kennenlernen. Damit andere auch Verlangen haben, ihn zu vertrauen, auch an ihn zu glauben, den Weg zu finden zu diesem Glauben. Priester sein, Priester Christi sein, heißt Menschen für Menschen zu sein. So wie er als Mensch zu Menschen gekommen ist und alle Menschlichkeit mit uns geteilt hat. Menschen für Menschen sein. Mit ihnen den Alltag teilen. Anteil nehmen an den Fragen, die unsere Nachbarn und Bekannten haben. An ihren Nöten, die sie beschäftigen. Und manchmal, wenn es möglich ist, auch anzubieten, ich möchte gerne für dich beten, darf ich das tun? Oder wenn nicht, doch für sie priesterlich vor Gott im Gebet einzutreten, damit sie in ihren Nöten, ihren Fragen doch den kennenlernen, der unser Leben so reich gemacht hat. ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das ist noch der Gipfel, königlich genannt zu werden, weil Jesus unser König ist. Darum wird, wenn wir als Priester leben, etwas von der königlichen Art der Liebe und Wahrheit Jesu verbreitet in unserem Alltag. So hat das königliche Priestersein zwei Seiten. Das eine ist, ganz nah bei Gott zu sein, auf Gott ausgerichtet zu leben, ihm hingegeben zu sein, ihm zu dienen, ihm zu gefallen, im Alltag und im Gottesdienst, wenn wir unser Lob ihm, unsere priesterliche Schar ihm zugewandt sind. Ganz nah bei Gott sein, Gott zugewandt sein und ganz nah bei den Menschen zugewandt sein, den Menschen die Zuwendung Jesu geben, dadurch, wie wir in unserem Alltag ihnen begegnen, mit ihnen umgehen, auf ihre Fragen eingehen, ihre Bedürfnisse, wie immer es möglich ist, die Liebe Jesu daran zum Ausdruck zu geben. Freilich, das braucht oft Geduld, jahrelang oft. Und trotzdem dürfen wir in diesen beiden Hälften, ganz nah bei Gott und ganz nah bei den Menschen, lernen, eine königliche Priesterschaft zu sein. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Nicht, weil wir so vorzüglich sind, sondern weil durch uns die Vorzüglichkeit Gottes in seiner Liebe und Zuwendung zu allen Menschen bekannt wird. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, um Gott und den Menschen im Sinne Jesu zu dienen. Segne Gott uns, dass wir immer mehr werden zu dem, wozu wir berufen sind. Amen.